Liebe Freunde, ein Professor, der fragt in der Philosophieprüfung den Studenten: Können Sie mir aber nur mit ganz wenigen Worten sagen, was ist Konsequenz? Der Student antwortet: Heute so, morgen so. Gut, sagt der Professor, können Sie auch mit genauso wenig Worten sagen, was ist Inkonsequenz? Sagt der Student: Heute so und morgen so. Und das, dieses heute so und morgen so, das nennt man die Mitläuferphilosophie. Ein Mitläufer ist ein Mensch, der bei irgendeiner Sache mitmacht, ohne von der Sache überzeugt zu sein. Der macht bloß mit, weil und solange er Vorteile hat. Wenn er sich woanders mehr Vorteile verspricht, da ändert er dann sofort seine Gesinnung. Man braucht ja bloß an die vielen Künstler und Schriftsteller zu denken, die jahrelang die DDR hochgejubelt haben und die sich dann nach dem Westen abgesetzt haben. Es gibt Mitläufer überall in Massen, aber der Mitläufer ist noch keine Erscheinung des Massenzeitalters, sondern sowas hat es schon immer gegeben. Und ich will euch heute erzählen von dem ersten Mitläufer, den die Bibel erwähnt. Seine Geschichte steht ganz vorn am Anfang, erstes Buch Mose, Kapitel 19. Der Mann hieß Lot. Er war ein Neffe von Abraham, dem Erzvater des Glaubens. Und als der Abraham aufbrach ins verheißene Land, da ist der Lot mit ihm gezogen. Der hatte den großen Aufbruch mitgemacht. Der ist ausgebrochen aus seiner bisherigen Welt, war aus seinem alten Leben ausgestiegen, bei Gott eingestiegen, hatte Gottes Führung, Gottes Segnung, Gottes Wunder erlebt, aber eben immer nur als ein Mitläufer. Und sobald sich für Lot die Gelegenheit bot, da wurde aus dem Mitläufer ein Überläufer, aus dem Aussteiger ein Aufsteiger. Der Lot, der mal dabei gewesen ist, als Gott rief, der den großen Aufbruch mitgemacht hatte, der bleibt auf dem Weg stecken und wird bürgerlich. Er wird ein Bürger von Sodom. Das kam so, eines Tages gab es Krach zwischen Abraham und Lot, die vertrugen sich nicht mehr, es war kein Platz mehr. Der Lot musste sich entscheiden, wo er leben wollte. Entweder unten in der blühenden Jordanebene, wo die beiden flotten Städtchen Sodom und Gomorra waren, oder oben auf den Bergen, wo es bloß Sorgen und Gemurkse gab. Und der hat sich natürlich für die Jordanebene entschieden. Dort war entschieden mehr los, High Life in the City. Man konnte dem Lot bescheinigen, vom rein wirtschaftlichen Standpunkt aus hat er eine ausgezeichnete Wahl getroffen. Der Erfolg gibt ihm recht, Lot kommt wirtschaftlich ganz groß raus. Aber man sollte Lebensentscheidungen nicht nur nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten treffen. Das Glück deines Lebens, das hängt nicht ab von dem Posten, auf dem du sitzt oder nach dem du so eifrig strebst, sondern das Glück deines Lebens hängt ab von dem Segen, den Gott auf dein Leben legt. Und das hatte der Lot vergessen. Als der typische Mitläufer hatte der von dem Segen, den Gott auf Abraham gelegt hatte, genassauert, solange es ging. Und als er woanders mehr Vorteile sieht, da pfeift er auf den lieben Gott und wechselt über ins Lager der Gegner. Die Gegend, wo die wohnten, die war zwar schön, aber die Menschen, die dort wohnten, die waren schlecht. In der heidnischen Stadt Sodom, da hat Lot seinen Glauben an Gott verloren. Und zwar in dem gleichen Maße, wie sein Geschäftserfolg aufblühte. Ist ja oft so, wenn sich ein Kind Gottes unter die Gottlosen mischt. Da heißt es dann, man muss ja den Leuten nicht gleich von vornherein erzählen, dass man bei Kirchen irgendwie manchmal umgeht. Man hat ja auch seine gesellschaftlichen Verpflichtungen, man kann nicht dauernd zu kirchlichen Veranstaltungen rennen. Man muss sich eben erstmal mit dem anderen solidarisieren, ehe man anfängt, ihn christlich zu agitieren. Nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und so weiter. Wir kennen ja alle die Redensarten. Und das geht immer so weiter, bis am Schluss mit dem Glauben Schluss ist. Den Glauben, den du nicht praktizierst, den wirst du verlieren. Der Lot, der hatte sich von seiner frommen Verwandtschaft, vom Abraham, losgesagt. Er hatte sich eine Frau genommen, wahrscheinlich aus der Stadt Sodom. Jedenfalls dauert es nicht lange. Da ist er mit halb Sodom verwandt und verschwägert. Der wird in die Streitigkeiten der Leute von Sodom mit reingezogen. Es gibt einen Krieg, da muss er mitmachen. Er gerät in Gefangenschaft. Der Abraham paukt ihn da wieder raus. Und so ist das ein ständiges Hin und Her. Und auf keiner Seite ist der Lot so richtig zu Hause und anerkannt. trotz seiner Anbieterei und seiner Kumpelhaftigkeit, da bleibt er für die Leute von Sodom ein Fremder, ein Fremdkörper. Schon deswegen, weil er zu seinem Körper eine andere Einstellung hat als die. Die Bibel sagt, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das haben die Leute von Sodom nicht gewusst. Waren ja Heiden, die nicht nach dem Worte Gottes lebten. Die waren brutal, die waren gewalttätig, die waren sexuell hemmungslos. Und ihre Spezialität war die Homosexualität. Wenn sich der Lot auch ziemlich weit von Gott entfernt hatte, eins wusste er noch ganz genau. Er wusste, dass Homosexualität für ein Kind Gottes nicht in Frage kommt. Dass das eine Sünde ist, die, wenn sie nicht vergeben wird, vom Reich Gottes ausschließt. So lesen wir es im Neuen Testament. Ich lese euch das mal vor aus dem 1. Korintherbrief. Dort heißt es, denkt daran, für Menschen, die Unrecht tun, hat Gott keinen Platz in seinem Reich. Macht euch nichts vor. Menschen, die Unzucht treiben oder Götzen anbeten, die die Ehe brechen oder mit Partnern aus dem eigenen Geschlecht verkehren, Diebe, Wucherer, Trinker, Verleumder und Räuber, werden nicht in Gottes Reich kommen. Manche von euch gehörten früher zu diesen Menschen. Aber jetzt seid ihr reingewaschen, ihr seid Gottes heiliges Volk geworden und könnt vor seinem Urteil bestehen. Denn ihr seid mit dem Herrn Jesus Christus verbunden und habt den Geist unseres Gottes erhalten. Das ist ja die herrliche und gute Nachricht der Bibel für die Homosexuellen, dass sie nicht so bleiben müssen, wie sie sind. Sondern dass es für solche Menschen durch Jesus eine Reinigung und die Möglichkeit eines neuen Lebens gibt. Der Lot hat versucht, sich aus den sexuellen Gewohnheiten seiner Umwelt rauszuhalten. Aber das ist ihm nur schwer gelungen. Die Bibel, die schreibt mal im Petrusbrief über den Lot, als der unter ihnen wohnte, musste er alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag durch die Werke der Ungerechten quälen lassen. Als ich das gelesen habe hier im Petrusbrief, da fiel mir ein das Lied von Gerhard Schöne, Wellen sie dich und Spatzen. Da werden so Situationen beschrieben, zum Beispiel, wo 5 Mann bei der Armee auf einer Bude sind, 4 sind sich einig, der 5. ist ein Außenseiter. Der ist anders, alle prahlen mit ihren Weibern, nur er schweigt. Er versaut die ganze Stimmung, wenn sie Witze sich erzählen. Es wird Zeit, dass man ihm mal die Meinung geigt. So heißt es im Lied von Gerhard Schöne und so war es auch damals bei dem Lot gewesen. Der musste sich bei jeder Gelegenheit die schweinischen Witze seiner Arbeitskollegen anhören. In jeder Frühstückspause musste der sich die Berichte über die sexuellen Erlebnisse der letzten Nacht mit anhören. Jeden Tag musste der mit ansehen, wie die Menschen fremdgingen und wie ihre Ehen, ihre Gesundheit und ihre Familien dabei zerstört wurden. Aber weil er es mit niemandem verderben wollte, da hielt er die Klappe und lächelte noch süß-sauer und verschämt zu den säuischen Witzen. Weil er nicht als Spießer gelten wollte, da sagte er nie einen Ton gegen das Fremdgehen. Weil er nicht als rückständig eingestuft werden wollte, sagte er nichts gegen die homosexuelle Praxis seiner Umgebung. Der sah und hörte alles, aber er äußerte sich nicht, er fraß alles in sich hinein und deswegen sagt die Bibel, er litt Qualen in seiner Seele. Der hatte nicht den Mut, gegen die Gottlosigkeit aufzustehen. Sein halber Glaube, den er sich so ein bisschen bewahrt hatte, der reichte zu einer solchen Tat nicht aus. Der brachte es einfach nicht fertig, sich vom gottlosen Leben seiner Umwelt zu distanzieren. Der hat immer bloß versucht zu paktieren. Weil er beides nicht verlieren wollte. Er wollte die Verbindung zu Gott nicht verlieren, aber auch nicht die guten Beziehungen, die er zur Stadt hatte. Du dürft dir nicht denken, dass Sodom und Gomorra, dass das nun eine einzige Ansammlung von Lasterhöhlen und finsteren Gestalten und Verbrechern gewesen ist. Überhaupt nicht. Sodom war eine Wohlstandsstadt, voller ehrbarer Bürger. Und die Sünde von Sodom, die wird mal beim Propheten Hesekiel folgendermaßen beschrieben. Die Stadt Sodom war eingebildet und lebte sorglos und im Überfluss. Um Arme und Unterdrückte kümmerte sie sich nicht. Sie war überheblich und beging abscheuliche Verbrechen. Sünde ist ja nie eine bestimmte Handlung, sondern Sünde ist eine bestimmte Haltung, die hinter der Handlung steht. Die eigentliche Sünde des Menschen besteht darin, dass der Mensch sagt, was Gott sagt, interessiert mich nicht. Seine Gebote, die sind für mich überhaupt nicht maßgebend, sondern ich, der Mensch, bin das Maß aller Dinge und ich bestimme, wo es lang geht. Und diese Arroganz, alles besser wissen zu wollen als Gott und seine Gebote einfach zu übersehen, das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Und aus dieser falschen Haltung gegenüber Gott folgt nämlich dann auch die falsche Haltung gegenüber dem Menschen. Der ist dann nicht mehr der Mitmensch, sondern der ist bloß noch ein Ausbeutungsobjekt zur materiellen Bereicherung oder ein Lustobjekt zur sexuellen Befriedigung. Und beides, die wirtschaftliche und die sexuelle Erniedrigung des Menschen zu einem bloßen Objekt, das nennt die Bibel ein Verbrechen. Und dieses Verbrechen wirft Gott der Stadt Sodom vor und deswegen ließ er Sodom und Gomorra in einem schrecklichen Strafgericht untergehen. Nun ist das bei Gott immer so, wenn er ein Gericht schickt, da schickt er vorher eine Warnung. Und als erstes gibt er die Warnung seinen Kindern, den Gläubigen, wie er ja auch uns Bescheid gibt in der Bibel über das, was kommt. Damals hat er als erstes dem Abraham Bescheid gegeben und dem Abraham gesagt, über Sodom und Gomorra kommt ein Strafgericht. Und der Abraham hat sofort versucht, die Stadt zu retten, für die Stadt einzutreten. Der hat nämlich zu Gott gesagt, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht die Gottlosen vernichten und dadurch die Gerechten mitvernichten. Da würdest du ja Unschuldige vernichten. Was sollen da die Leute von dir denken? Daraufhin hat Gott eingelenkt, hat gesagt, na gut, okay, dann machen wir es so. Wenn ich 50 Gerechte in der Stadt finde, wenn du mir 50 Gerechte nennen kannst, dann werde ich die Stadt verschonen. Darauf sagt dann der Abraham, also 50 ist vielleicht zu viel, aber sagen wir mal 45. Gut, sagt Gott, einverstanden. Nach einer Weile kommt Abraham und sagt, also wenn ich mir es genau überlege, 45, weiß ich nicht, ob ich die zusammenkriege, aber wie wäre es mit 40? Gut, sagt Gott, wenn du 40 Gerechte findest. Dauert nicht lange, kommt der Abraham wieder, sagt, also entschuldige, dass ich nochmal komme, ich habe mir das überlegt, aber mit 40, das glaube ich nicht, würden 30 genügen. Na, und so handelt er immer weiter runter, bis er bei 10 ankommt. Und 10 ist dann das letzte Wort Gottes. Er sagt, gut, wenn 10 gerechte Menschen in der Stadt sind, dann soll die ganze Stadt verschont bleiben. Gott hat in Sodom 10 Menschen gesucht, die Nein sagen zur Sünde, die nicht mit dem Strom schwimmen und die nicht mit den Wölfen heulen. Aber er hat sie nicht gefunden. Immerhin ist Gott dem Abraham unwahrscheinlich entgegengekommen. Ihm hätten 10 Menschen genügt, um das Unheil aufzuhalten, um das Gericht aufzuhalten. Einige 1000 Jahre später nach dieser Geschichte, da ist Gott noch viel, viel weiter gegangen. Da genügte ihm ein einziger, um das Unheil aufzuhalten, nämlich seinen Sohn Jesus. Um dieses einen Jesus willen hat Gott die ganze Welt verschont. Und dieser eine, der stemmt sich bis heute gegen den Zorn Gottes und hält das letzte Gericht auf, bis alle seine Leute gerettet sind. Dieser eine, der streckt dir heute die Hand hin und bietet dir an, dich aus einer untergehenden Welt rauszuretten. Dieser eine lässt dich durch mich warnen, so wie er damals die Bürger von Sodom durch seine Boten hat warnen lassen. Das Traurige war nur, dass die sich gar nicht warnen lassen wollten. Denn Gott hat ja zweitens auch die Ungläubigen gewarnt. Aber die haben die beiden Boten einfach übersehen, obwohl die in aller Öffentlichkeit und sichtbar in die Stadt eingezogen waren. Diese Uninteressiertheit, die schon gar nicht mehr bewusst gegen Gott kämpft, sondern an Gott einfach nicht interessiert ist, seine Boten und Warnung einfach übersieht. Ich denke, das ist das eigentlich Gefährliche und Schlimme an der Gottlosigkeit. Und ich denke mir, das Schlimmste für die Gottlosen wird sein, wenn sie im Gericht erkennen müssen, wir waren alle gewarnt, aber wir haben es ja nicht wahrhaben wollen. Heute bin ich der Bote, den Gott zu dir schickt. Und ich sage dir im Namen des allmächtigen Gottes, es kommt das Gericht und du kommst in die Hölle, wenn du dein Leben nicht Jesus anvertraust und deine Schuld dir von ihm vergeben lässt. Und ich bitte dich im Namen des erbarmenden Gottes, liefere Jesus heute dein Leben aus, und zwar ganz. Und zwar ganz. Jede Halbheit hat überhaupt gar keinen Sinn, das seht ihr ja an dem Lot. Der Lot und seine Frau, die hatten es der Fürbitte von Abraham zu verdanken, dass sie gerettet wurden. Aber weil sie alle beide nur einen halben Glauben hatten, weil es nur Menschen mit einem halben Glauben waren, da hat denen das auch nichts genützt. Der Lot war schon gerettet, der war schon aus der brennenden Stadt raus. Und kurz danach versank er in seinem alten heidnischen Leben und im Suff. Und seine Frau, die war auch schon gerettet, die war auch aus der brennenden Stadt schon rausgelaufen. Aber sie starb trotzdem, weil sie Gott nämlich nicht ganz gehorsam war. Jesus sagt im Lukas-Evangelium Kapitel 17, denkt an die Frau von Lot. Der hatte die beiden durch seine Boten warnen lassen. Der hatte denen gesagt, über die Stadt kommt ein Strafgericht. Lauft, rennt, rennt um euer Leben, aber seht euch nicht um. Lots Frau sah sich um und sie starb auf der Stelle. Die konnte das neue Leben nicht kriegen, weil sie noch zu sehr an dem alten Leben hing. Jesus hat mal gesagt, wer die Hand an den Pflug legt und sieht nach hinten, der ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Wenn Gott dich ruft, und er ruft dich ja jetzt in diesem Augenblick, und wenn du ihm folgen willst, dann musst du wissen, dann hat das nur Sinn, wenn du dich ihm ganz gibst. Dann musst du dich von manchen Dingen radikal trennen. Ohne Rücksicht auf Verluste dich ganz Gott anschließen und dich ganz von manchen Dingen und auch von manchen Menschen und Lebensgewohnheiten trennen. Du brauchst als Christ nicht aus der Welt zu fliehen. Aber von manchen Dingen, die in dieser Welt laufen, da musst du dich als Christ distanzieren. Dazu gehört heute zum Beispiel die Jagd nach dem eigenen Vorteil oder der Hass auf Andersdenkende oder der Krieg. Da kannst du als Christ einfach nicht mitmachen. Oder wenn es heute auf sexuellem Gebiet zugeht wie in Sodom und Gomorra, wenn heute jeder mit jeder schläft, wenn das deine ganze Klasse macht, dann kannst du als Christ da eben nicht mitmachen. Auch wenn deine Kumpels dich für dämlich halten und dir einreden wollen, du würdest was verpassen. Es ist genau umgedreht. Die verpassen etwas. Die verpassen nämlich die Chance, die Liebe so zu erleben, wie sie Gott für den Menschen vorbereitet und gedacht hat. Zum Beispiel eine Liebe ohne Angst. In einer Geborgenheit, wie sie nur die Ehe geben kann, die Gott ja dafür eingesetzt hat. Und wenn du dich bereits bekehrt hast und wenn du dich bereits zu den Geretteten zählst und immer noch die falschen Kumpels hast und immer noch die falschen Lebensgewohnheiten hast und immer noch mit den falschen Leuten verkehrst, dann nützt dir deine Bekehrung einen alten Dreck. Wenn du ein Rückversicherer bist wie Lots Frau, dann bist du erledigt, dann bist du schon raus aus dem Reich Gottes, dann bist du schon gerichtet, bevor Jesus zum Gericht kommt. Und es kommt ja das Gericht und es kommt das Weltende und dafür ist der Untergang von Sodom und Gomorra ja nur ein Vorspiel gewesen. Weil nämlich an dem Weltende, in der Katastrophe, die die Bibel uns da beschreibt, alle die umkommen werden, die Jesus nicht haben wollten. So hat es Jesus selber gesagt, Lukas 17, ich lese es euch mal vor. Es wird sein wie zu der Zeit von Lot. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten und sie bauten. An dem Tage aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tage, wenn des Menschen Sohn wird offenbar werden. Nun weiß ich natürlich, dass viele Menschen innerlich oder äußerlich höhnisch lachen, wenn sie sowas hören. Und wenn von Weltende und Gericht oder etwa gar Verdammnis oder Verlorenheit die Rede ist. Das ist ja nichts Neues, das ist schon immer so gewesen, das ist auch zu Lots Zeiten so gewesen. Als die Boten den Bürgern von Sodom gesagt haben, Leute, es kommt ein Strafgericht, da haben das die Menschen von Sodom, so steht es ausdrücklich hier, die haben das einfach lächerlich gefunden. Und dann kam der letzte Tag für Sodom und der ging los wie alle anderen Tage auch. Die Leute frühstückten, sie aßen und sie tranken. Die gingen zur Arbeit, sie kauften und verkauften. Die haben in ihren Gärten gearbeitet, die haben gepflanzt und gebaut. Und dann kam das angekündigte und das angeblich so lächerliche Gericht. Und die Stadt ging unter. Und da verging denen das Lachen, aber da war es zu spät. Pass auf, dass es für dich nicht eines Tages zu spät ist. Es ist später, als du denkst. Das letzte Gericht kommt und da wirst du dabei sein. Und du wirst vor Gott stehen. Und du wirst dich für dein Leben verantworten müssen, genau wie ich mich für meins verantworten muss. Und Gott wird dich fragen nach dem, was du getan hast, auch nach dem, was du nicht getan hast. Der fragt dich nach dem, was du gesagt hast und auch nach den Momenten, wo du geschwiegen hast, wo du hättest reden müssen. Und du kannst dich dann, wenn du vor Gott stehst, nicht rausreden und sagen, das habe ich nicht gewusst, dass nochmal eine Rechenschaft kommt. Doch du weißt das, Gott hat dich gewarnt. Heute hat er es dir durch mich gesagt, egal ob du zum 100. Mal in so einer Kirche bist oder ob du zum allerersten Mal sowas hörst. Heute kann ich dir noch helfen, aber wenn du vor Gottes Thron stehst, da kann ich es nicht. Da kann dir überhaupt keiner helfen. Du selber kannst dir dann auch nicht mehr helfen, mit deinen Ausreden gleich gar nicht. Wenn du vor dem Gericht Gottes stehst, da kann dir nur einer helfen. Nur einer, das ist Jesus. Über den ist nämlich schon das Strafgericht Gottes niedergeprasselt, als der am Kreuz von Golgatha gehangen hat. Das Strafgericht, das eigentlich uns treffen müsste, das hat den getroffen. Und wenn du dich an den klammerst, wenn du dich an Jesus klammerst, dann kann dich das Gericht Gottes nicht mehr treffen. Deshalb lade ich dich nochmal ein und deshalb bitte ich dich, komm zu Jesus und gib ihm dein Leben, damit du gerettet bist. Damit Gottes Zorn dich nicht mehr treffen kann. Vielleicht wartet Gott mit dem Ende bloß noch auf ein paar von euch, die noch unentschieden sind, die er aber noch mitnehmen will in sein Reich. Jesus hat zu seinen Gegnern gesagt, dem Lande der Sodomer und Gomorrer wird es erträglicher gehen am Tage des Gerichts als euch. Und er hat zu seinen Nachfolgern gesagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern der ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und zu allen Mitläufern und halben Christen sagt Jesus, ich kenne euer Tun, ich weiß, dass ihr weder warm noch kalt seid, wenn ihr wenigstens eins von beiden wärt, aber ihr seid weder warm noch kalt, ihr seid lauwarm. Darum werde ich euch aus meinem Munde ausspucken. Das heißt, Mitläufer sind eklig und Gegner sind bedauernswert, aber Nachfolger sind beneidenswert, denn sie sind besser dran. Wir sind frei, auch im Gericht. Etwas Besseres gibt es nicht. Und etwas Besseres als Jesus, der dich frei machen kann im Gericht, das kann ich dir nicht anbieten. In einer deutschen Großstadt, da stand eine große Synagoge. Synagogen, da haben wir schon heute davon geredet, das waren die Gotteshäuser der Juden. Und dann kam der Tag, an den wir heute denken, eben der 9. November von 1938, als aus dem Volk der Dichter und Denker das Volk der Richter und Henker wurde. Da wurden die jüdischen Geschäfte eingeschmissen und geplündert und die jüdischen Bürger auf die Straße gezerrt und verprügelt und getötet und auch die Synagogen in Deutschland angebrannt. Und auch die Synagoge, von der ich hier erzähle, die stand in der Stadt Essen. Die wurde angebrannt und die brannte aus. Alles, was da Brennbares drin war, Holz und die Stoffe und Bücher und alles verbrannte. Nur die Mauern blieben stehen und die Kuppelhalle. Ein riesiger Bau, hässlich, ausgebrannt, verkohlt, schwarz. Ein widerlicher, hässlicher Anblick. Und so stand diese Synagogenruine Jahr um Jahr in der Mitte von Essen. Und dann kam wieder ein Tag, der ging los wie alle anderen. Die Leute frühstückten, die Männer gingen zur Arbeit, die Frauen machten ihre Hausarbeit, gingen an die Wäsche, die Kinder gingen zur Schule, die Paare gingen zum Standesamt, ließen sich trauen, abends ging man ins Kino. Und dann ging das Geheul der Sirenen los, dann gab es Alarm. Und dann fielen die Bomben, dann fiel Feuer und Schwefel vom Himmel. Und die Stadt wurde im Feuersturm zerstört. Und versank in Schutt und Asche. Und die Menschen, die sind da rumgerannt zwischen den einstürzten Häusern, erstickten in dem Rauch, der da war, und wurden erschlagen von den Mauern, die einstürzten, und suchten nach einem Platz, wo sie sich retten konnten, aber den gab es nicht mehr. Es gab nur einen Platz, wo man sich retten konnte, das war diese alte, ausgebrannte Synagoge. Dort hatte es nämlich schon mal gebrannt. Und dort war ja nichts Brennbares mehr, und deswegen sprang der Feuersturm über diese Synagoge drüber weg. Und wer es schaffte, dort reinzugehen, der war gerettet. Leute, so ein Ort der Rettung, das ist der Hügel von Golgatha, auf dem das Kreuz von Jesus Christus gestanden hat. Das ist auch ein hässlicher Anblick, weil da nämlich einer am Kreuz hängt, dem das Blut den Leib runterläuft. Aber Leute, das ist der einzige Ort auf dieser Welt, wo Sünder wie du und ich sich blicken lassen können und gerettet werden können. Dort hat es gebrannt, dort hat das Gericht Gottes bereits einmal stattgefunden, dort hat Gott zugeschlagen. Dort hat er auf die Sünde unbarmherzig eingeschlagen. Und in seiner unbegreiflichen Barmherzigkeit hat er das Strafgericht nicht an denen vollzogen, die schuldig sind, an dir und mir, sondern er hat es vollzogen an seinem eigenen Sohn, an Jesus Christus. Dort hat Jesus an deiner Stelle die Strafe erlitten, die dir gilt, und hat das Opfer seines Lebens gebracht, damit du leben kannst. Ich lade dich ein, komm, stell dich unter das Kreuz von Jesus. Es ist der Punkt, von dem aus du dein Leben ordnen kannst und von wo aus du ein ewiges Leben haben kannst. Der Spruch dieser Woche heißt: Pass auf, jetzt ist die Zeit der Gnade. Pass auf, heute ist der Tag der Rettung. Amen.